Der letzte Wahlsänger, der lief ja sogar dieses Jahr schon im Kino, da hat man jetzt hier nochmal drüber geschaut und noch ein paar Kurzfilme. Ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
Was habt ihr jetzt die nächste Stunde, ihr habt jetzt von 15 bis 16 Uhr benehmt ihr, was ist alles geplant an Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen?
Na erstmal Patrick, du hast quasi schon eine gute Überleitung gemacht, dadurch, dass er richtig viel sich angeschaut hat, wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen über die Filme, die er da gesehen hat und wollen, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf die letzten Jahre zurückschauen und vielleicht können wir ja auch ein paar Wünsche für die nächsten Jahre äußern.
Asmus, du hast schon ganz viele Fragen aufgeschrieben, hast du gesagt, ne? Also da kann nichts schief gehen.
Da kann hoffentlich nichts schief gehen. Es geht immer wieder alles schief, was schief gehen kann. Das ist so die alte Regel im Showbusiness. Aber wir haben nämlich zwei Interviewpartner, Matthias und Philipp Wegmann. Die haben einen kleinen Kurzdokumentarfilm, der ist schon letztes Jahr in der Sendung mit der Maus gelaufen, zum Thema Blindenfußball. Ist eine sehr schöne Doku, wenn man jetzt nicht hier zum Festival kommen kann, weil man keine Zeit hat oder andere Sachen dazwischen gekommen sind, kann man den sich auch schon online anschauen. Kann man einfach dann auf der Sendung von der Maus-Seite selbst nachgucken. Ich habe ihn mir auch zur Vorbereitung auf die Sendung mal angeschaut. Ist ein sehr gut gemachter Film und man erfährt wirklich einiges über Blindenfußball, die ich vorher nicht wusste und die man wirklich mit sehr viel Gehalt sich danach besser informieren kann über das Thema Blindenfußball.
Also, das ist das Gute, man kann euer Interview hören und neugierig werden und dann direkt sich im Internet das anschauen. Ich werde ehrlich gesagt den hier sogar gleich anschauen. Valentina und ich verlassen euch ja. Um 15.15 Uhr läuft Football is Family, nämlich hier im CineStar. Und,
das ist aber nochmal ein anderer Film. Fußball spielt natürlich
stimmt,
eine große Rolle.
Stimmt, das ist auch nochmal ein Fußballfilm. Genau, ist nochmal ein anderer. Stimmt. Der Blindenfußballfilm, ja, der ist jetzt, glaube ich, gerade gelaufen. Auf jeden Fall Internet, nochmal guter Hinweis. Valentina und ich sagen ganz leise Servus.
Tschüss und viel Spaß noch. Die Sendung gibt es bis 18 Uhr. Genau. Also bleibt dran.
Und hier kommt die nächste Musik.
Jetzt habe ich es nicht nur über meine
Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Machst die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders, ich finde, dir steht das. Wenn du wüsstest, was abgeht, wenn du einfach nur dastehst. Verlier mich in deinem Blick, kann mir irgendwer sagen, ob das mit uns klar geht. Immer wenn ich an dich denk, raufst du mir den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber trau mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt wieder, doch ich spür, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, ich will sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns. Immer wenn wir uns, wenn wir uns sehen.
Du malst mit Lippenstift ein Pulka. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf dem Mond ab. Du bist die Heldin vom Block. Dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße. Du kannst in die Zukunft schauen in deiner Kaugummiblase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf dein Boot. Nachts gehst du Nashörner streicheln im Zoo. Wenn das UFO kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würd so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht zu fragen.
Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns. Immer wenn wir uns sehen. Meine Knie werden weich und mir fällt wieder nichts ein. Mit dir geht mein Puls hoch, werd dieses Gefühl nicht mehr los. Nein, mit dir hab ich ein Kribbeln im Bauch, benehme mich wie ein Clown.
Mit dir seh ich nur noch Sterne und ich möchte ein bisschen sterben.
Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rufe.
nichts anderes.
Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns sehen.
Und diejenigen, die uns jetzt nicht hier sehen, sondern nur hören, die wundern sich vielleicht, warum jetzt hier andere Menschen sprechen und im Programm von Radio Frei zu hören sind, denn wir senden ja hier schon seit einer Stunde live vom Kindermedienfestival Golden im Spatz aus dem Sinister. Eben haben gerade Reinhard und Valentina hier am Mikrofonen gestanden, haben schon fleißig Interviews geführt. Wir machen jetzt hier einen kleinen Schichtwechsel, damit wir es nämlich hinbekommen, Sendung zu machen, gleichzeitig noch Filme zu gucken und dann über die geguckten Filme zu sprechen. Und jetzt sind eben hier am Mikrofon Asmus, Patrick und ich. Mein Name ist Uli und wir wollen mal eben über die Filme sprechen, die schon während des Programms vom Goldenen Spatzen, der ja schon seit mehreren Tagen stattfindet, in Gera, ist er gestartet, gezeigt worden. Patrick, du warst schon bei richtig vielen Filmen. Richtiges Festival-Feeling. Du bist ja den Leuten auch bekannt als Berlinale-Gänger. Ist das zu vergleichen vom Stresspensum?
Nee, das ist nicht zu vergleichen. Also es hat schon eine gewisse Gemütlichkeit und man kennt dann auch das Servicepersonal, also die Leute, die für den Goldenen Spatzen arbeiten. Das ist einfach, das sind alles ganz furchtbar nette, also so wirklich immer eine gute Stimmung und es ist nie hektisch und es ist wirklich völlig entspannt. Also die größte Hektik ist wirklich in den Kinosälen, wenn dann eben die Schulklassen auf die Filme losgelassen werden. Und dann entsteht aber wirklich so ein Feeling. Da würde ich aber sogar sagen, was die Reaktion betrifft, steht sogar über der Berlinale, weil das Schöne an Kindern ist, dass sie ja nicht diese angepasste Sozialisierung haben, da irgendwie im Stillen genießen, sondern auch wirklich zu reagieren. Und gerade danach, also es gab einen Film, da gab es zweimal Applaus danach. Also die haben aufgehört und dann wurde es schwarz und ach komm, dann applaudieren wir nochmal. Also auch so ganz ungewöhnliche Sachen. Und ich finde, da könnte sich die Berlinale vielleicht ein Stückchen abschneiden.
Wie ist das denn, du sprichst ja auch sowohl auf der Berlinale als auch eben hier mit FilmemacherInnen, mit SchauspielerInnen, mit Leuten, die quasi beim normalen Kinobesuch vielleicht gar nicht so dabei sind. Merkst du da auch Unterschiede, wie so Pressegespräche ablaufen, wie so Fragerunden ablaufen, wie vielleicht auch JungschauspielerInnen auftreten auf so einem Festival?
Also das ist auf jeden Fall hier ein Vorteil. Also die gerade, wir haben jetzt auch eben im Interview schon wundervolle Kinderdarsteller gehabt, die mein Freund Barry ja die Hauptrollen übernommen haben und die werden hier wirklich gut betreut und die können hier wirklich entspannt auch durch die Räume gehen und so. Und in Berlin ist ja auch alles so weit verteilt und das ist es ja hier nicht. In Gera, die zwei Kinos, die sie da haben, also den einen Saal, den Kunstsaal und das Metropol, das liegt auch nicht weit auseinander. Und man kann da wirklich ganz entspannt laufen. Und ich glaube, für Kinder, die ja sowieso, sag ich mal, das sind meistens auch die ersten Rollen, die sie spielen. Und dann alle reden hier und die Kinder reden auch meistens noch, weil das so besonders war, einem Film mitzuspielen, so ein Casting mitzumachen. Und jetzt auch noch so eine Kinotour vielleicht mitzumachen. Und da sind die viel behüteter. Und die kriegen auch wirklich ein bisschen Aufmerksamkeit und die können auch wirklich auch mal zu Wort kommen. Also nur mal so, mein Freund Barry, die zwei Jungs waren alleine gestern in diesem großen Saal. Und ich habe mir gedacht, ho, wie kriegen die das hin? Jetzt normalerweise stellt man ja irgendwie Alibi-Technik noch jemand dazu. Aber nein, warum? Und ich muss sagen, die Fragen der Kinder waren dadurch viel freier. Also das ist mir gestern auch mal so aufgefallen. Und ich glaube, dass das einfach mal was Schönes ist, um den Film und die Leute auch atmen zu lassen und wirklich auch mal das zu sagen, was sie wollen und warum sie da hinkommen. Und das ist auch die Faszination für die Kinder und Jugendlichen, weil die dann, was ist denn Synchronisation? Allein solche Fragen, mal Zeit dafür zu bekommen. Und da ist das einfach hier eine viel schönere Umgebung und viel sanfter einfach für alle, für uns Zuschauer, aber auch für die Leute, die die Filme gemacht haben.
Du gehst ja des Öfteren mal in auch so Kinoprogrammfilmen, du schaust ja unglaublich viele Filme an, du bist ja bei uns im Filmprogramm mit dabei. Und eine Frage, die ich letztes Jahr Elisabeth Wenck gestellt habe, weil mich das wirklich interessiert hat, was macht eigentlich einen guten Film für Kinder oder Jugendliche aus? Weil du hast ja selbst Kinder, gehst ja auch mit deinen Kindern ins Kino, wirst ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, über die ganzen Jahre Filme schauen. Was ist für dich ein guter Film für Kinder und Jugendliche? Was muss der mitbringen, damit du sagst, da würde ich mit meinem Kind auf jeden Fall vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal, dreimal reingehen.
Also oftmals ist es so, dass man eine gewisse Sehgewohnheit bei Kindern und Jugendlichen hat. Und das merkt man einfach ganz oft, wenn man, ich möchte dem Programm nicht zu nahe treten, aber im Öffentlich-Rechtlichen oder auch auf Super RTL, um jetzt nicht, so eine ähnliche Sehgewohnheit hatte. Also gerade in den Animationsbereich, finde ich, ist es viel runder geworden und hat mehr die Ecken und Kanten verloren. Und das ist so eine Sache, was ich schade finde. Und gerade Kinder und Jugendliche sollte man eigentlich die Andersartigkeit des Films auch präsentieren. Also hier auch mal eine Animation einfach reinbringen, obwohl es ein realer Film ist. Oder auch eine Dokumentation, so ein bisschen mehr Anarchie reinzubringen und Kindern einfach zu schulen, dass es was anderes gibt. Und deswegen sage ich immer, ein Kinderfilm würde ich gar nicht so runterbrechen. Ist es erstmal ein guter Film, ist die Frage. funktioniert der Film auch, der muss für alle Klassen funktionieren, auch wenn ich, sage ich mal, bei Kinderfilmen musst du jetzt auf Sprache achten. Du kannst ja nicht so, war eben auch in einem Hörsaal, in einem Kinosaal das Thema so, dass früher mehr geflucht werden durfte und heutzutage natürlich alle Redakteure in Deutschland, oh, Hilfe, ist das PC. Und da nur aufpassen. Und das ist natürlich, das schneidet Kunst ein, das schneidet Themen ein. Und da finde ich es ganz gut, wenn man hier einfach viele Filme irgendwie mal hat, die andersartig sind, die auch kontroverse Themen ansprechen. Oder ich hatte eben auch ein Thema, da ging es um Beschneidung im Sudan. Da muss man, das sind natürlich harte Themen für Kinder und Jugendliche. Aber das muss sein. Und ich glaube, der Schutz eines guten Kinderfilms muss auch sich trauen, diesen Schutz zu haben, der Distanz zur Leinwand, aber gleichzeitig auch mutig sein. Und deswegen sage ich, ein Kinderfilm muss mutig sein und er muss gut gemacht sein und er muss eine Idee haben und eine Motivation. Aber das würde ich halt jedem anderen Film, würde ich auch verlangen oder die Erwartungshaltung haben.
Du hast das ja jetzt angesprochen, deine Kriterien für einen guten Kinder- und Jugendfilm. Jetzt kommen wir mal auf das Programm dieses Jahr zurück oder gehen mal ein bisschen mehr drauf ein. Welcher Film, die Kriterien, die du jetzt genannt hast, fällt dir jetzt als erster ein, der diese Kriterien wirklich großenteils oder alle erfüllt?
Wir können ruhig mit Nines anfangen. Also es war auch mein erster Film, den habe ich in Gera auch gesehen. Das ist ein Film, der ist in Mexiko gedreht und hat aber keinen einzelnen Cent mexikanisches Geld bekommen, sondern durch die deutsche Förderung sozusagen konnte der Film gemacht werden. Und dieser Film wurde auch von einer Transperson gedreht. Und die Person hat vor 8 Jahren angefangen, ein Kind zu filmen und hat gesagt, ich möchte keinen Film erzählen, wie diese Menschen behandelt werden in unserer Gesellschaft, weil das kennen wir, die werden nicht gut behandelt. Aber was ist, wenn ich mal eine Grown-up-Geschichte erzähle? Gibt's das schon? Und das war das Bedeutende. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, mutig etwas Neues zu machen. Und alleine diese ist eine dokumentarische Form, also man hat diese Person, Carla, wirklich begleitet und das war über Haare viel und es ging über Beständigkeit und Wahrnehmung auch im Freundeskreis und das aber ganz, ganz nebenbei erzählt. Also ohne den großen Finger und wir müssen das jetzt revolutionieren und wir müssen alles verändern, sondern einfach zu sensibilisieren im Film und als Selbstverständlichkeit das Ganze darzubieten. Und das finde ich ein wundervoller Zugang, als sozusagen denn zu sagen, so und so viele Personen sind Opfer von Übergriffen oder ähnliches. Was hilft uns das? Das hilft uns nicht bei der Sensibilisierung. Und wo müssen wir sensibilisieren? Bei Kindern und Jugendlichen, weil die sind die nächste Generation, weil die Generation davor, meine vielleicht oder die über mir, die hat da noch Probleme einfach mit. Wir müssen jetzt anfangen und ich finde, nichts ist besser als ein guter Film, guter Song, gutes Buch, um sich mit der Thematik einfach auch künstlerisch auseinanderzusetzen.
Ich habe auch gerade eben schon mal so gedacht, als du den Inhalt des Films beschrieben hast und das Thema Sensibilisierung dafür angesprochen hast, dass ja auch ich den Eindruck habe, dass heutige Jugendliche schon viel bewusster mit Themen wie sexueller Identität, geschlechtlicher Identität, Vorlieben, Lieben und Leben umgehen. Wie waren denn so die Reaktionen von den Zuschauenden bei dem Film?
Also die Stimmung war an sich ganz entspannt. Es gab jetzt weder irgendwie große Hurra oder große negative Rückmeldung. Das Schöne an dem Film, und ich glaube, das war alles, man nimmt den erstmal mit. Das ist kein so, es gibt ja so Filme, oh, da hält man es ja nicht aus und gleich und am liebsten gleich irgendwelche Spendenkonto aufrufen oder so. Und so ein Aktionismusverfallen. Ich glaube, dass das ein Film ist, der auch arbeitet. Und dadurch, dass er ja dir ein Gesprächsangebot macht, so würde ich es einfach mal formulieren, denn das Kino ist ein kommunikatives Medium. Das ist einfach der Schlüssel dahinter. Und ich glaube, dass viele an dem Abend nochmal über den Film nachgedacht haben. Ich habe es auf jeden Fall getan, aber es ging nicht darum, das Negative, sondern einfach nur zu sehen, wie so eine Grown-up-Geschichte einfach aus anderer Perspektive erzählt wird. Besser kann es ja eigentlich nicht laufen. Und ich glaube, dass das jeder mitgenommen hat.
Also würdest du sagen, dadurch, dass ich wirklich eine rein persönliche Geschichte einer einzigen Figur erzähle, dass ich da mehr emotionale und persönliche Verbindungen zu dem Thema aufbaue, als wenn mir jemand sagt, das sind die harten Fakten, ich habe quasi wieder wie in der Schule, ich habe dir ein Tafelbild gemacht und gehe jetzt jeden einzelnen Punkt durch, würdest du sagen, dass der dadurch eine viel emotionalere und persönliche Verbindung auch für dich zu dem Thema macht, weil ich kann dir eine halbe Stunde lang eine Dissertation quasi zusammenfassen zu dem Thema oder ich könnte jetzt eine persönliche Geschichte erzählen.
Das ist gut, dass du das ansprichst. Es gibt einen Kurzfilm beim Festival, der ist von der Checker, aber im Webdesign. Es gibt ja die Chaka Chan, aber jetzt heißt sie, glaube ich, Checker Julia, wenn ich mich nicht irre. Und die hat über Anna Frank das Tagebuch gesprochen und hat das eben so arrangiert nur. also hat es nicht präsentiert und da war eine Distanz da, eindeutig. Das war das, was du meintest. Das war schön umgesetzt, hat die wesentlichen Faktoren zusammengeführt, hat aber keine, wie du schon sagtest, emotionalen Bezug gemacht. Ich meine, muss man jetzt dazu einen emotionalen Bezug haben? Ich meine, allein die Fakten sind ja schon schlimm genug. Ich finde, wenn man eine Dokumentation nimmt, so wie in dem Fall, hat man eine Nähe, hat aber natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung. Also man hat zum Beispiel, man weiß nicht, was alles gesagt wird und wie dieses Kind wirklich auch immer die Wahrheit oder die Jugendlichen immer gesagt, sondern es erzählt immer seine Wahrheit. Und deswegen kann es natürlich auch einseitig sein und da muss man als Regisseur gerade bei Dokumentationen immer gut aufpassen. Deswegen mag ich eher Fiktionale, die von beiden Ebenen vieles nehmen, die natürlich die Geschichte so lenken können, dass es verschiedene Bereiche abdeckt und gleichzeitig ein gutes Acting oder eine intensive Figurenbildung, dass ich sozusagen auch einen emotionalen Zugang habe. Das wäre so die perfekte Symbiose des Ganzen.
In einem normalen Interview würde ich dich jetzt nochmal fragen, sag nochmal bitte, wie heißt der Film und wann können wir den nochmal sehen? Wir haben aber im Vorgespräch gemerkt, es ist gar nicht so einfach, den Filmtitel auszusprechen, denn es ist zum einen ein spanischer Filmtitel und vor allen Dingen wird auch der Inhalt des Films, nämlich Transidentitäten, auch auf die sprachliche Ebene gehoben. Ja. Es ist nämlich die genderneutrale Form Niñez.
Niñez, ja.
So heißt der Film, kann man den denn nochmal im Festival sehen, beziehungsweise hast du dich schon informiert, ob der überhaupt in den klassischen Kinos läuft?
Also das ist immer das Problem. Ich glaube, er läuft heute Nachmittag nochmal, also für schnelle Leute nochmal gucken, einfach auf die Seite gehen, dann kann man sich nochmal angucken. Ich hoffe, dass er hier ein größeres Publikum hat, dass man auch einen größeren Saal hat, weil er wirklich eine Leichtigkeit hat, die wirklich beeindruckend war und die wirklich mich auch so in eine Position gebracht hat, dass ich mich wirklich hineinfühlen konnte, was... Natürlich jetzt, ihr wisst, was ich meine, ich habe natürlich immer eine Distanz zu diesem Thema, aber mir den Weg einfach leichter zu machen. Man kann immer nur hoffen, dass der hier gesehen wird, dass irgendjemand anderes durch Mundpropaganda davon erfährt, dass dieser Film kommt und dass der irgendwann dann auch einfach im Fernsehen gezeigt wird. Ich verstehe immer nicht, warum nicht einfach irgendein Sender kommt und sagt, ich kaufe die hier alle, weil das sind viele Abschlussfilme und kleine Filme, die werden sich da nicht irgendwie in Unkosten stürzen müssen, weil die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und diese Filme, wie du schon sagtest, das ist wieder so ein Ding, da unterhalten wir uns in 5 Jahren drüber und wo lief der? Keine Sau weiß mehr, wo der läuft oder wo man den kriegen kann. Deswegen die große Hoffnung einfach, dass man entweder den hier nochmal schaut oder dass es einfach später nochmal eine andere Auswertungsform gibt. Aber Gott sei Dank muss man auch dazu sagen, durchs Internet ist es schon leichter geworden für solche Filme. Das muss man ganz klar sagen.
Wir haben ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass gerade die Filme für das jugendliche Publikum, für die ältere Altersgruppe, sozusagen Zielgruppe, in den letzten Jahren eher nicht so gut besucht waren hier bei dem Kindermedienfestival, vielleicht ist es eben auch genau der Name, aber Stichwort, die sind dann auch noch woanders zu sehen, Film, den wir im vergangenen Jahr hier gesehen haben, Die Sirene, ein Animationsfilm, der über den iranisch-irakischen Krieg Anfang der 80er Jahre den Alltag in einer iranischen Stadt zeigt, der zum Beispiel, der läuft gerade in der Arte-Mediathek, da hat man dann die Möglichkeit, auch solche Filme dann nochmal zu sehen und ich finde es dann auch immer wieder irgendwie bemerkenswert, dass halt eben Filme, die so sowieso international produziert wurden, auf der Berlinale gelaufen sind, jetzt auch bei Arte laufen, dann halt eben auch hier beim Goldenen Spatzen laufen. Wichtig ist, dass sie eben aus dieser Sparte Kinder- oder Jugendfilm irgendwie rauskommen, weil wie du es gesagt hast, ein guter Film ist ein guter Film ist ein guter Film.
Ja, also das sollte man immer hochhalten und den Mut auch haben, solche Filme mal gucken zu gehen. Ich meine, wenn du das jetzt so sagst, haben Leute vielleicht so, klingt düster, klingt irgendwie schwierig, muss ich mich jetzt um 14 Uhr, ich habe extra nach Mittagessen Feierabend gemacht, so ein Thema antun. Ja, einfach mal sowas auch machen und einfach mal 90 Minuten auch sagen, ich begebe mich jetzt mal in eine Welt, die ich nicht so kenne und nicht durch Nachrichten irgendwie gefiltert oder ähnliches, sondern eine Perspektive von Filmschaffenden kreativ umgesetzt. Und ich bin da genauso wie du und hoffe, dass andere Filme dies ja auch diesen Sprung einfach schaffen. Und es sind ja auch viele Filme, wo man schon sieht, so kleines ZDF-Fernsehspiel oder so, da weiß man auch, die werden auf jeden Fall auch nochmal irgendwann gezeigt. Man muss die Augen offen halten. Vielleicht sollte man immer alle Filme, die hier so gut waren, irgendwie einmal im Monat suchen oder so, ob die irgendwo im Stream sind. Oder vielleicht kann der Goldene Spatz diesen Service auch mal anbieten, dass man da einfach nochmal Dialunken, kann ich ja nur
oder
sagen.
Oder man müsste so eine Radiosendung machen, wo man über Filme spricht. Ich weiß es nicht.
Das wollte ich gerade sagen, die Halunken, wenn sie denn einen Film nochmal irgendwie in der Mediathek oder so finden, dann teilen wir das mit. Und das muss man auch hier jetzt sagen, wenn man mal wirklich guckt, das war ja eben auch schon die Sendung mit der Maus, dass da viele Beiträge gibt es auch schon online. Also da einfach auch mal die Mediatheken durchforsten und da wird man das eine oder andere finden. Und viele Kinofilme liefen ja auch schon und kommen auch bald im Heimkinobereich raus.
Ich muss dich mal jetzt wieder ein bisschen einfangen und auf das konkrete Kinoprogramm oder Festivalprogramm genauer gesagt zurückkommen. Du hast ja noch mehr Filme geguckt und über einen Film würde ich gerne mit dir noch sprechen, und zwar Cotton Queen, weil den hast du im Vorgespräch auch immer wieder erwähnt, dass der dich begeistert hat.
Naja, worum geht's? Also vielleicht, du hast mich zum Denken eben noch ein bisschen angeregt, weil da Kindermedienfestival steht, und das stimmt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Das sind laufen hier wahnsinnig gute Jugendfilme, und das schon immer. Also auch Filme, die Sexualität haben. Und in Cotton Queen geht es darum, also Baumwollkönigin, geht es darum, in Sudan spielt das, und so nebenbei wird eigentlich, das Leben läuft so nebenbei, wir verfolgen aber ganz genau so eine, ich glaube, sie ist 16 oder 17, ich bin mir nicht genau, also du merkst auch schon älter, unsere Hauptfigur. Und sie lebt so hin und kriegt eigentlich nur gesagt, was sie nicht darf. Und nach kommt raus, so ein reicher Typ zieht da irgendwie hin und der sucht jetzt eine Braut, und alle sind im Dorf natürlich. Es geht um Sicherheit und gleichzeitig geht es aber auch um Sexualität, und da gibt es so eine Szene so zum Beispiel drin, und das fehlt mir so richtige Schockerszenen, aber nicht so klassisch, wie wir sie kennen mit Jumpscares, sondern eher so, die gucken sich irgendwie so ein Theaterstück an, und da wird die Beschneidung einfach uns dargestellt, was ja ein hartes Thema ist, aber es wird so dargestellt mit einer Frage, und das fand ich wieder so schön, das ist nicht eskalativ, das ist eine ganz einfache, warum, also es wird erklärt, diese Beschneidung findet statt, also so, sie wird so mit so einem Bindfaden an so einer Puppe gezeigt, und warum wird das gemacht? Ja, damit Männer Frauen nicht wehtun können, und dann fragt die andere Person, ja, aber warum muss mir denn wehgetan werden, damit mir nicht wehgetan? Punkt. Da gibt's kein Drumherumreden. Da gibt's kein was soll der Scheiß, sondern ja, Punkt. Und das mag ich. Und das ist so schnell. Deswegen finde ich es auch gut. Die gehen hier nie lange, die Filme. Die gehen immer 80, 90 Minuten. Aber die geben uns so blitzlichartig so schöne kleine Situationen. Ich krieg da Gänsehaut bei sowas. Also ich bin immer froh, dass ich meine Menschlichkeit nicht verloren habe, weil ich mich viel mit harten Themen beschäftige. Aber in dem Moment, und das sind so tolle Sachen, und die laufen hier, also Nichts für Ungut war gut besucht, war im Hirschlachufer, weil dieses Jahr ist es ja auch im Hirschlachufer, gibt's ja zwei Vorstellungen. Und das war ein wundervolles Setting, und ich bin richtig froh, dass die den da gezeigt haben, und ich hoffe, dass er auch läuft, und das ist aber ein Film, der wird auch den werden sie noch weiter vermarkten, der ist groß genug. Also hoffe ich auf jeden Fall, weil der ist wirklich stark und harte Themen. Aber kindgerecht umgesetzt, und Kindern kann man viel zumuten. Immer diese Hürde, wir haben alle Filme erlebt, die uns mal Angst gemacht haben oder wo wir mal geweint haben. Ich habe im Vorgespräch darüber geredet, dass jemand geweint hat, als Furore gestartet ist. Ja, das sind alles Emotionen, die wir reinbringen, und wir können uns aber mit harten Themen trotzdem auch beschäftigen, weil wir haben mal Möglichkeit, unsere Gefühle rauszulassen, mal zu weinen oder auch mal wütend zu sein. Und ich glaube, dass man da viel mutiger auch sein kann, einfaches Begleiten, die Kinder das nicht alleine gucken lassen, dann hinsetzen und sagen, oder auch mal Pause machen, war das jetzt zu gruselig? Ja, war zu gruselig, warum? Warum sich das nicht mehr nehmen? Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, wir lassen viel zu viel konsumieren, und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und dann können wir auch viel mehr ernste Themen einbringen, und dann können wir vieles auffangen.
Zumal ja auch sowieso diese brutale Welt auf die Kinder und auf die Jugendlichen einprasselt, ne? Durch Stichwort soziale Medien, permanente Verfügbarkeit und Themen wie Flucht, Krieg, Menschenrechtsverletzung, Genitalverstümmelung, das kommt auch halt eben im Klassenzimmer, im Jugendhaus, auf TikTok irgendwie an. Das waren nicht alle Filme, die du geguckt hast. Du warst auch in Kurzfilmen noch drin, ne?
Ja, aber das war eher schwieriger. Also ich muss sagen, eigentlich die Kurzfilme sind immer die mich so ein bisschen auch überraschen. Und aus Baden-Württemberg war auch Linie 12 dabei. Das war ein schönes technisches Ding. Also von der Filmhochschule in Baden-Württemberg, die bringen immer ganz tolle Filme hier. Und es ist auch eine schön, auch hier wieder ein großes Kompliment an Goldene Spatzen, dass sie auch da gucken. Weil die laufen dann bei sich da irgendwie, die sehen dann die Dozenten, und dann ist der Film auch irgendwo in der Versenkung verschwunden. Und das ist einfach eine schöne Sache, dass die das hier haben. Und da gab es auch einen schönen Kurzfilm, das kann man sich gut rangucken. Was ich halt gut finde bei den Kurzfilmen ist, dass sie dies Jahr so Oberthemen gemacht haben. Und das, sowas wie Hoffnung zum Beispiel oder so. Und das fand ich mal ganz charmant, weil das schon der erste Schritt zur Reflexion ist. Das Film, in dem man einfach sagt, oh, ist ein ähnliches Thema. Und ich glaube, dass das viel zu selten gemacht wird bei den Kurzfilmen. Und das hat man hier eigentlich ganz gut gemacht. Aber bei den Kurzfilmen bin ich nicht so gut dabei. Aber mein Freund Barry, den haben wir ja eben schon besprochen, wahnsinnig guter Film. Der letzte Walsinger, unfassbar guter Film. Also es sind wirklich ganz tolle Filme und überraschend nüchtern auch, also nicht so diese, ich nenne es immer ganz oft, sind so bei Hani und Nani, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so ADHS-Kinder, denen man irgendwie einen Energy-Drink gegeben hat, wenn sie spielen, und immer diese super gut gelaunt und wir kriegen alles gut hin, und dieses Jahr kommt ja nochmal, ich glaube, Emil und die Detektive zum 7000. Mal verfilmt, und ich sehe schon wieder ADHS-Kinder, die da rumspringen und sowieso die coolsten auf dem Schulhof sind, aber hier hat man einfach auch ein differenziertes Spiel und man hat Typus besetzt, und das haben die ganz toll gemacht bei diesem Film, also gerade das Casting, was Kinderschauspieler betrifft, habe ich bisher nur einen Ausfall, und ich bin sehr kritisch bei Kinderdarstellern, und da muss ich wirklich sagen, da haben wir wirklich ganz tolle Darsteller, und wir hatten da eben ja auch im Interview, die sind auch noch schlagfertig, also ganz tolle Menschen.
coole Kids. Hier wird es langsam ein bisschen trubelig und ja. Ich sehe auch schon eventuell unseren nächsten Interviewgast hier rumlaufen. Der hat nämlich einen Ball in der Hand und ich glaube, den Ball, den habe ich erkannt aus einer Dokumentation. Der Ball, der macht nämlich Geräusche. Der rasselt. Warum der rasselt, das erfahren wir jetzt gleich im Gespräch mit Matthias Wegmann und Philipp Wegmann. Patrick, vielen Dank erstmal für deine lebhaften Eindrücke. Ja. Du bist begeistert, das kann ich auf jeden Fall mitnehmen.
Ach, ich kann den ganzen Tag Filme gucken, natürlich.
Sehr schön. Dann danken wir dir erstmal und wünschen dir noch viel Spaß beim Festival. Du wirst ja sicherlich noch ein bisschen gucken.
Ja. Mal gucken.
Ja. Und ja. Wir werden sicherlich auch noch im weiteren Programm von Radio Frei von dir hören. Und wir hören jetzt erstmal hier eine Musik, schnappen den Popcorn-Duft auf, der hier außerdem hinter mir gerade hochsteigt und freuen uns dann auf unsere nächsten Interviewgäste. Wir senden hier live aus dem Sinistar, live vom Kindermedienfestival Goldener Spatz hier in Erfurt, der ja schon seit mehreren Tagen zunächst in Gera stattgefunden hat und jetzt auch hier in Erfurt stattfindet. Und wir freuen uns jetzt, dass hier an unserem kleinen Moderationstisch zwei Gäste Platz gefunden haben. Und zum einen ist das Matthias Wegmann und zum anderen Philipp Wegmann. Und die beiden haben nicht nur den gleichen Nachnamen und sind höchstwahrscheinlich auch verwandt, sondern machen auch zusammen Beiträge unter anderem für die Sendung mit der Maus und der Beitrag zum Thema Blindenfußball, der läuft hier im Rahmen des Wettbewerbes Non-Fiktion, also dokumentarisch Kurzfilm. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag, hallo.
Hallo, wir freuen uns hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ihr seid ja, das haben wir im Vorgespräch erfahren, wir dachten erst, als ich die Namen gelesen habe, Brüder, aber das stimmt gar nicht. Ich habe mir dann Bilder angeguckt und habe mir dann vor allen Dingen auch eure Geburtsjahre angeguckt und dachte mir dann so, wahrscheinlich sind es dann doch eher Vater und Sohn. Erstmal schön, dass ihr hier seid. Wie fühlt es sich denn an mit so einem Beitrag, den ihr gemacht habt für die Sendung mit der Maus? Da ist ja gelaufen, der Blindenfußballbeitrag, hier in Erfurt beziehungsweise beim Goldenen Spatzen, beim Kindermedienfestival, auch richtig im Wettbewerb nominiert zu sein.
Es ist prima, einfach. Ne? Ich war ja schon vor über 30 Jahren, 1995 war das, mit Klettermax zum ersten Mal beim Goldenen Spatzen. Das war ein kleiner Spielfilm von 30 Minuten. Und seitdem war ich immer wieder hier und es ist immer wieder so ein kleines Nachhausekommen-Gefühl, dass man sich einfach auch wohlfühlt. Ich finde es immer wieder großartig.
Ich finde es auch super, weil das der erste Film ist, den wir jetzt zusammen gemacht haben, so richtig. Und da steckt viel Arbeit drin und dass der quasi direkt auch gewertschätzt wird und nominiert ist, freut uns riesig.
Ihr habt ja einen Film über, einen Kurzdokumentarfilm über Blindenfußball gemacht. Und ich, bevor ich den Film mir angesehen habe, dafür wusste nicht genau, was ich mir unter Blindenfußball vorstellen kann. Genau, könnt ihr für die Zuhörenden mal kurz beschreiben, wie so Blindenfußball überhaupt gemacht wird, wie der organisiert wird, was da überhaupt noch dahinter steckt, damit Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder die überhaupt gar nicht mehr sehen können, zusammen Fußball spielen können?
Also es gibt ein paar Regeln, damit das funktioniert, die ein bisschen anders sind als vielleicht jetzt zur WM, die dieses Jahr stattfinden wird und die man jetzt im Fernsehen regelmäßig sieht, oder zur Fußball-Bundesliga. Das sind Spielfeldgrößen, Torgrößen, Spieleranzahl, das sind Unterschiede. Und dann gibt es noch zwei besondere Dinge. Einmal eine Dunkelbrille, die jeder Spieler oder jede Spielerin anzieht, was ein Riesenunterschied ist, damit Chancengleichheit ist und quasi niemand, der vielleicht auch noch einen Sehrest hat, nicht alle sind ja vollblind, wirklich nichts mehr sehen kann und alle die Chancengleichheit haben. Und natürlich, deswegen bücke ich mich hier mal eben, den rasselnden Ball. Ich rassel den mal gegen die Mikrofone oder da. Also ein Fußball, der so ein bisschen kleiner ist als ein, ich nenne es mal Regelfußball, sehenden Fußball, und eben diese Kammern hat, wo die Rasseln eingenäht sind und dadurch zu hören ist von den Spielerinnen und Spielern. Und ich glaube, jetzt jede Regel aufzuführen wird ein bisschen zu weit gehen, aber natürlich gibt es da ein paar Sonderregeln. Eine wichtige noch, Papa, ist VoI. Vielleicht sollten wir die noch erklären.
Ja, ursprünglich kommt der Blindenfußball aus Brasilien, respektive auch Südamerika. Aber der Name VoI heißt auf Spanisch eben ich komme und so weiter. Ich komme, ich gehe, ich bin da. Hat sich durchgesetzt, obwohl er in Brasilien Portugiesisch gesprochen wird, aber international hat sich VoI durchgesetzt. Und das muss der angreifende Spieler immer rufen, alle um so einen bestimmten Takt eben halt, damit der ballführende Spieler weiß, aha, ich werde angegriffen, aha, da kommt jemand. Während der Angreifer ja weiß, wo der Ball ist, weil der Ball ja rasselt eben halt. Ne? Und das bedeutet VoI. Also auf der ganzen Welt, wo überall Blindenfußball gespielt wird, wird international immer das spanische Wort VoI benutzt.
Es gibt ja mittlerweile, werden die ja auch gut übertragen, Paralympics zum Beispiel, sodass man irgendwie Kontakt bekommt mit Sportarten, die jetzt vielleicht auch Menschen eben mit bestimmten Beeinträchtigungen ausführen können. Blindenfußball wiederum. Davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört und ich dachte mir immer, dass gerade Mannschaftssportarten wirklich schwierig sind, wenn man zum Beispiel eben nicht sehen kann oder nicht hören kann. Wie seid ihr denn auf Blindenfußball gekommen?
Die Frage muss ich jetzt beantworten. Ich habe vor vielen Jahren einen Sachbeitrag für die Sendung mit der Maus gemacht über das Thema Blindenstock. Und der Darsteller, also der blinde Mensch, der Hassan Koparan heißt er, der den Blindenstock auch dann vorgeführt hat und erklärt hat in der Maus mit mir zusammen, ist Blindenfußballer. Und mit ihm, da war ich neugierig und habe gesagt, komm, zeig mir das doch mal. Dann sind wir zusammen auf Schalke gefahren von Köln, er hat auf Schalke gespielt und ich habe auch ein paar Probeaufnahmen gemacht. Dann war das Thema lange irgendwie lag da so brach. Ich wusste dann nicht so wirklich, wie erzähle ich das jetzt? Und da habe ich Bock gehabt. Und da habe ich gedacht, komm, ich frage mal Philipp, weil Philipp ist auch Blindenreporter und Philipp ist auch Trainer, einer Fußballtrainer in einer Inklusionsmannschaft, also da auch sehr affin mit so einem Thema. Komm, das machen wir doch mal zusammen. Das wäre auch jetzt für uns beide eine gute Gelegenheit. Und dann sind wir hin und ich pflege mal zu sagen, dann haben wir das Ding gedreht.
Und könnte man so sagen, dass dem im Vergleich zum normalen Fußball es beim Blindenfußball so ein bisschen mehr auf Fairplay und Rücksichtnahme aufgeht? Weil ich habe mir heute nochmal angeschaut den Film und es kam mir, jedenfalls mir aus der Nicht-Experten-Perspektive, so vor, als ob jeder Spieler wirklich sehr viel Rücksicht auf den anderen genommen hat. Und aus dem normalen Fußball kenne ich es eher, dass er wirklich so ein bisschen eher härter miteinander umgegangen wird in der letzten Zeit und dass es wirklich beim Blindenfußball mehr um Rücksichtnahme, um auch Wertschätzung des anderen geht. Könnte man das so aus der Laienperspektive, ist das eine richtige Einschätzung?
Wertschätzung ja, aber dass deswegen irgendwie zurückgezogen wird oder nicht in Zweikämpfe gegangen wird, würde ich sagen, nein. Also die werden, es wird jetzt keine Grätschen auf Kniehöhe angesetzt, weil man dabei auch gar nicht immer unbedingt sieht, wo jetzt der Gegenspieler ist. Also wird auch schon in Zweikämpfe gegangen, aber dass danach vielleicht mal schneller abgeklatscht wird, und das Spalier kommt ja in dem Film vor, dass man Spalier steht, dass man sich untereinander kennt. Ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen mehr Wertschätzung, als man es jetzt aus dem Fernsehen kennt. Aber es ist natürlich auch alles viel kleiner. Du hast eben nach den Strukturen gefragt. Es gibt eine Bundesliga und jetzt nicht eine zweite, dritte, vierte Liga. Da wird sich in Spieltagen organisiert. Man sieht sich also immer an einem Spieltag mit allen Mannschaften zusammen und kennt sich dementsprechend auch mehr und ist natürlich auch weniger finanzieller Background da, dass jetzt die Konkurrenz dadurch jetzt nicht, was das angeht, noch zusätzlich angefacht wird.
Wie war das denn bei den Dreharbeiten beziehungsweise grundsätzlich vielleicht auch schon bei der Konzeption dieses Beitrags? Gab es da irgendwie Herausforderungen oder Besonderheiten, die ihr berücksichtigt habt oder Sachen, die euch überrascht haben währenddessen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar haben wir diesen Beitrag im Grunde genommen zum ganz großen Teil, zum überwiegenden Teil reportagisch gedreht. Das heißt also, wir haben rein beobachtende Kameras gehabt, teilweise mit zu vier Stück. Zwei hinterm Tor positioniert und zwei Teams, die beweglich waren eben. Aber es ist unüblich für mich mit Maus, dass ich nichts kontrollieren kann. Zum Beispiel, wenn ich normalerweise einen Film drehe, wie wird eine Windschutzscheibe gemacht? Das war in den letzten Filmen mit dem tollen André Gatzke als Moderator. Da kann ich schon mal sagen, komm, das machen wir nochmal. Komm, wir nehmen nochmal eine andere Perspektive von der Kamera und dies und das und jenes. Nee, es gefällt mir jetzt nicht mit der Maschine. Können wir nicht nochmal da eine Tür aufmachen, mit dem Produktionsleiter zu reden? Oder ich könnte zig Beispiele nennen, das war jetzt kaum möglich. Wir konnten nicht eingreifen, haben deswegen aber aus dieser Sache heraus ein Interview gemacht mit den beiden, was auch gar nicht mal so üblich ist in der Maus, dass man ein Interview macht. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das Interview doch einen dramaturgischen Bogen bildet, einen roten Faden bildet und wir daran auch die einzelnen Erklärteile immer hinten dranhängen können. Und deswegen haben wir auch unglaublich lange geschnitten an dem Film, nämlich 14 Tage, weil das sehr, sehr aufwendig war mit viel Material. Okay, ich könnte sofort fahren, aber die Zeit reicht, glaube ich, nicht.
Ein Punkt vielleicht noch, und die darstellenden Personen waren jetzt ja blind, beziehungsweise stark sehr eingeschränkt. Das heißt, dass man vielleicht sich mal vorstellt und sagt, ich habe das und das an, so das wäre jetzt ein Höflichkeitspunkt, dass man das einmal einbindet, dass man sagt, wenn Sachen irgendwo in den Weg gestellt wurden als Drehteam, Stative, Taschen, oder man irgendwas wegstellt von den Leuten, also die Trinkflasche da hatten und das stand uns im Weg, weil wir ein Stativ hinstellen wollten, dass man das dann ansagt, ne? Dass man sagt, deine Flasche habe ich jetzt von der Ecke, die du kennst, hier neben das Tor gestellt oder so. Also auf so Kleinigkeiten, dass man da im Umgang mit den Protagonistinnen und Protagonisten so ein bisschen drauf achtet.
Ihr habt jetzt über die Dreharbeiten gesprochen. Ist euch da eine oder vielleicht ein paar Szenen in Erinnerung geblieben, die euch wirklich in der Form beeindruckt haben oder mit denen ihr im Vorfeld nicht gerechnet habt, dass ihr das vielleicht auf Kamera einfangen könnt? Gab es da solche Szenen bei euch in den Dreharbeiten?
Gute Frage. Also eine ist, glaube ich, im Film gelandet, als wir die beiden Hauptprotagonisten in den Zweikampf schicken und gegeneinander dribbeln, dass wir ohne Ansage die wirklich auch immer vor der Bande wieder umgedreht haben, um die andere Richtung zu dribbeln, was wir dann auch eingebaut haben in den Film. Dass das so ist und dass es ohne Zuruf, was beim Blindenfußball sonst ja üblicher ist, passiert, fand ich schon sehr beeindruckend. Ich kannte jetzt Blindenfußball, deswegen war die Sportart für mich an sich jetzt nicht komplett neu. Ich weiß nicht, ob dir noch irgendwas einfällt.
Ja, es wurde dann auch klar, dass blinde Menschen mit ihren übrigen Sinnen, dass sie mehr ausbilden müssen. Gehör zum Beispiel. Ja? Oder wie der Emilio, einer der Protagonisten, sagte, wenn die Bande da ist und ich laufe drauf zu, ich spüre das am Luftwiderstand, der so kommt. Ähnlich wie so eine Fledermaus mit Echolot oder sowas ähnliches. So vergleiche ich das mal. Und das war für mich sehr überraschend, war aber dann zu aufwendig für uns im Film, das zu erklären, weil wir natürlich auch irgendwann uns beschränken wollten. Der ist 8,5 Minuten lang. Wir durften auch nicht länger werden. Aber er spürt das und dreht dann wieder ab. Also andere Sinne richten sich viel mehr aus bei blinden Menschen. So haben wir das Gefühl.
Ich muss ja auch tatsächlich sagen, als ich mir den Beitrag angeguckt habe, habe ich kurzzeitig so gedacht, so, man sieht gar nicht, dass sie nichts sehen in den Bewegungen, wie die Spieler und Spielerinnen sich da auf dem Feld bewegen. Klar, man kriegt es ja mit, wenn zum Beispiel das Tor bei einem Freistoß abgeklopft wird, damit so eine Orientierung im Raum klar ist. Aber ich war total fasziniert davon, also sie bewegen sich besser, als ich es je sehen mit dem Ball könnte. Aber habt ihr es denn auch mal ausprobiert, blind Fußball zu spielen?
Ich habe das mal als Übungsleiter gemacht für so ein Projekt, was es damals gab. Das heißt, ich bin an Schulen gefahren mit einem blinden Fußballer aus der Bundesliga und habe das dann Kindern, mit denen die Übungen gemacht. Und da habe ich es in dem Zuge auch mal selbst ausprobiert. Jetzt mal so ein ganzes Spiel oder so haben wir nicht gemacht, weil man da ja schon erstmal so ein bisschen reinfindet. Also ich glaube, da wäre die Verletzungsgefahr zu groß, wenn wir jetzt 0 auf 100 in so ein Spiel reingehen. Deswegen, das haben wir jetzt mal lieber, gelassen.
Ich habe es noch nicht probiert. Es ergab sich keine Gelegenheit dafür.
Aber es gibt ja eine kurze Szene, wo er so mal ein bisschen rein optisch beschreibt, wie manche Menschen, die dort Fußball spielen, noch sehen. Also wirklich leicht, sie sehen noch Schattenumrisse, aber keine Farben, also ganz kurz und manche sind überhaupt gar nichts. Wie wichtig war es euch dann, die Fußballspieler, die da sind, nicht nur auf ihre Beeinträchtigungen zu reduzieren? Es fällt ja mal sehr leicht zu sagen, ja, die armen Menschen, die können nicht mehr sehen, die haben es so schlecht. Wie wichtig war es euch, denen zu zeigen, die können unglaublich viel selbst machen, die können auch unglaublich gut diesen Sport machen. Wie wichtig war es euch in der Vorbereitung?
Ich darf vorab eine Sache sagen. Für uns sind das einfach Sportler und Athleten, die leidenschaftlich sind.
Genau, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht die Behinderung zeigen, sondern wir wollen zeigen, alle können Fußball spielen und wenn dafür ein paar Regeländerungen nötig gemacht werden müssen, dann ist das so und deswegen gibt es die Sportart Blindenfußball. Aber jetzt, wir haben es ja auch nicht aufs Gesellschaftliche gezogen, ne? Also aufs Thema, weiß ich nicht, wie geht Emilio jetzt einkaufen oder wie lernt Tim in der Schule oder so. Also das haben wir ja gar nicht eingebaut, weil es ging um den Sport und darum, deren Lieblingssport ist Blindenfußball. Wie funktioniert diese Sportart? Weil es funktioniert eben nicht wie jetzt beim sehenden Fußball und dann nur die Unterschiede darzustellen. Aber jetzt nicht immer so, oh, tut ihr euch nicht weh oder so, weil so Samthandschuhe ist nicht das, was notwendig ist, sondern die Sportart zu erklären.
Wir wollten auch erst gar nicht von Beeinträchtigungen reden. Und damit kann man trotzdem Fußball spielen. Aber Tim hat es zum Schluss selber gesagt, einer der Protagonisten. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn du es selber sagst, dann lassen wir es in dem Film drin. Aber wir selber, wir beiden als Filmemacher, hätten das niemals erwähnt. Wir hätten einfach eine Reportage gemacht, das Blindenfußball und das sind die Regeln und hier sehen wir leidenschaftliche Sportler.
Ich würde vielleicht daran genau anknüpfen, was ihr gerade beschrieben habt. Euer Film läuft ja in der Kategorie Non-Fiktional Kurzbeitrag oder so ist der offizielle Titel des Wettbewerbs der Kategorie. Und ein anderer Film, Ich bin ich, Erna, erzählt den Alltag eines Mädchens, die Trisomie 21 hat. Ich habe so gedacht, so nach vor ein paar Jahren werden eure Filme wahrscheinlich in der Extra-Kategorie Inklusion, barrierefrei etc., you name it, gelaufen. Jetzt läuft er eben ganz selbstverständlich in der, in Anführungsstrichen, ganz normalen, also mit dicken Anführungsstrichen, Kategorie. Wie nehmt ihr denn diese Entwicklung wahr?
Musst du wahrscheinlich sagen, weil du mehr Filme gemacht hast und dadurch die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hast. Ich komme auch ein bisschen aus dem Inklusionsbereich und Sport, Inklusion, Medienbereich. Das heißt, ich versuche das immer in meine Beiträge, ich bin sonst auch beim Radio und beim Podcast da einzubringen. Für mich ist das normal. Ich versuche das immer zu behandeln oder eben auch einfach nicht zu behandeln, sondern Protagonisten zu nehmen, egal ob er eine Beeinschränkung hat oder nicht. Aber du kannst vielleicht aus den Jahrzehnten der Beiträge ein bisschen besser beurteilen, ob das früher weniger oder mehr war.
Vielleicht sind bestimmte Themata zu bestimmten Zeiten mehr angesagt. Auch Umwelt zum Beispiel ist dann irgendwann sehr angesagt. Einige Filme laufen auch Science Film Festival in Thailand, Bangkok, und da erlebe ich das auch. Ne? Das Umwelt gibt es immer so bestimmte Themen, die voranstellen, Thema des Festivals. Ne? Und da erlebe ich das Thema Umwelt, Inklusion, wie werden wir leben, was sind grüne Zukunftsberufe und natürlich jetzt ganz dominant KI. Ne? KI ist jetzt irgendwie das Wahnsinnsthema. Auch hier beim Spatzen, ja auch in der Maus, wie funktioniert künstliche Intelligenz. Ich mutmaße, dass es daran liegt.
Ich würde einfach sagen, gut so, was du gesagt hast. Also es muss keine Kategorie Inklusion geben, das kann, soll einfach bei allen anderen Kategorien mitlaufen, weil es der Alltag ist.
Ihr habt ja jetzt einen Film über Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht, mit Sehbeeinträchtigungen und da ist mir aufgefallen, euer Film, gibt es den auch in einer barrierenfreien Version mit einer Audiobeschreibung oder vielleicht mit Untertiteln für Menschen, die nichts hören können oder auch für Menschen, die nichts sehen können? Gibt es so eine Version von dem Film? Das ist mir, als ich ihn vorhin nochmal angesehen habe, mir dann plötzlich eingefallen, der Film an sich, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, ist ja nicht mehr barrierefrei. Ich muss ja sowohl sehen als auch hören können, um den Film in seiner vollen Breite sehen zu können. Gibt es dann, ist nur, dass da so eine geplant?
Bisher noch nicht, weil wenn man das jetzt macht, dann würde ja wahrscheinlich die Maus sagen oder die Zuschauerinnen und Zuschauer der Maus jetzt bitte jeder Film. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Deswegen konnten wir da jetzt keine Ausnahme machen. Haben es aber mitgedacht. Vielleicht kommt das aber nochmal als Extra-Version mit Audiodeskription, zumindest in die Mediathek.
Ich muss dazu sagen, das ist nicht unsere Entscheidung als Filmemacher, das ist die Entscheidung der Redaktion. Ja, da haben wir eigentlich da, wir sind ja reine Auftrag, ich bin ein reiner Auftragsproduzent für die Maus. Ne? Und die Redaktion, die entscheidet immer über die Richtung, auch ob so ein Thema überhaupt genommen wird. Ne? Ja. Ich darf das vorschlagen, wir dürfen das vorschlagen, ja. Aber der Redakteur entscheidet das.
Wir haben jetzt viel über den Beitrag selbst und den Inhalt des Beitrags gesprochen. Wir würden jetzt mal so ein bisschen auf den Prozess der Entstehung des Beitrags kommen. Ihr seid Vater und Sohn. Ist das manchmal hilfreich oder eher von Nachteil, dass man sich so gut kennt und auch familiäre Beziehungen zueinander hat, sowohl auf der Arbeit als auch eben vielleicht dann im Privaten, wenn Diskussionen auf einmal weitergeführt werden?
Das lässt sich vielleicht nicht verhindern, dass man sich irgendwie in einem anderen Umfeld eigentlich treffen möchte, aber dann wird trotzdem mal die Arbeit angeschnitten. Das ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Das konnten wir jetzt beide eigentlich gut miteinander vereinbaren. Und sonst, ja, natürlich hat es Vor- und Nachteile. Also man kennt sich gut, das ist Fluch und Segen zugleich, weil man, wir haben jetzt das erste Mal wirklich so einen langen Film umgesetzt. Das heißt, man wusste ein bisschen, oder wir wussten noch nicht so richtig voneinander, wie man arbeitet. Das hat sich aber dann gefunden, würde ich sagen. Und was gut war oder wichtig war, was wir gestern ja in einem Gespräch da auch schon mal gesagt haben, ist, dass mein Vater hat die jahrzehntelange Filmerfahrung, ich vielleicht ein bisschen mehr die Inklusionserfahrung, was das angeht, oder diese Sporterfahrung. Und beide haben dann jeweils aufeinander oder voneinander Respekt gehabt, was der andere gesagt hat. Und das, wie du gestern gesagt hast, hat sich auf Augenhöhe begegnet, was, glaube ich, für den Film dann wichtig war.
Man, es ist klar, dass man als Vater hat man ein Sorgerecht, ne, gemeinsam mit der Mutter, ne, und Sorgerecht, Fürsorgerecht, und es macht eine Erziehung.
Das hört nie
aber
auf.
Aber irgendwann, einige Eltern können damit nicht aufhören, ich schon, und irgendwann
sagst
ist ja auch
du.
So, bitte?
Sagst
Punkt,
du.
Ja, also ich kann, ne, und irgendwann beginnt man sich eben halt auch auf Augenhöhe. Ansonsten brauche ich auch nicht meinen Sohn zu fragen, ob er mit mir zusammenarbeitet. Dann muss ich es nicht machen. Dann kann ich es auch alleine machen. Ne? Also da ist schon der Respekt da, was meinst du, was mein ich. Und die beste Idee zählt.
Gab es da auch große Diskussionen über, wer übernimmt Schnitt, wer übernimmt Drehbuch? Oder habt ihr euch da so mehr oder weniger organisch reingefunden und eine quasi basisdemokratische Entscheidung gefunden? Wir machen beides 50-50 und schauen mal, wer die besseren Ideen hat, oder war das eine vorher klare Aufteilung? Ich mache lieber das, der andere macht lieber das, oder wie kann ich mir den Arbeitsprozess im wirklich rein vorbereitenden und nachbereitenden Teil vorstellen?
Also eigentlich war es ein Reinfinden, würde ich sagen, weil, wie eben gesagt, ich habe ein bisschen mehr vielleicht die sportliche Expertise, wo ich gesagt habe, ich finde die oder die Regel ist super wichtig, dass wir das reinbringen. Du hattest aber ja den und die, die und die welche. Wie nähern wir uns der Sache? Wollen wir ein Interview reinbringen oder nicht? Oder machen wir es eben Reportage? Begleiten wir nur das Training? Gehen wir zu einem Spieltag? Also was genau machen wir da? Und das darf ich, glaube ich, sagen, du hast eine große Whiteboard hinterm Schreibtisch bei sich zu Hause. Da haben wir dann auch teilweise aufgezeichnet, Karteikarten geschrieben mit den einzelnen Themen, also mit den einzelnen Regeln zum Beispiel, die immer verschoben, an welche Stelle soll was kommen. Also das deswegen meine ich eben, da steckte viel Arbeit drin. Das zog sich dann schon auch über ein paar Tage, aber war eher organisch, als dass es jetzt, okay, du machst jetzt 4 Wochen das und du 4 Wochen das und dann treffen wir uns und tauschen uns aus, sondern eher zusammen.
Also ich darf dazu sagen, es ist ein Film, der vorwiegend auch am Schnittplatz entstanden ist, weil wir auch unglaublich viel Material hatten und aussuchen müssten. Ne? Und natürlich hast du dann auch 80% Schrott dabei, sag ich mal, wo da irgendwer aus dem Bild läuft oder sonst was, was ich richtig aufnehmen konnte. Ich komme vom analogen Material. Ganz früher haben wir auf 16 Meter gefilmt. Da wäre so ein Film nicht möglich gewesen. Das wäre viel zu teuer. Aber heute mit den Kameras, die so Chips haben, ähnlich wie ihr sie hier habt, ne, ist das einfach. Das, ne? Und ein großer Segen.
Das würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Stunden habt ihr jetzt an Rohmaterial benutzt? Weil es sind ja wirklich ein 8-9-Minuten-Film draus geworden. Und wie viel Rohmaterial habt ihr jetzt wirklich im Verlauf der Dreharbeiten zusammengesammelt?
Die Gigabytes müsstest du wissen. Wir haben 3 Drehtage gehabt und da auch wirklich nicht jetzt 8 Stunden durchgedreht, aber doch an einem Spieltag zum Beispiel mit 4 Kameras, 2 GoPros hinter den Toren, die dann durchliefen, damit man da irgendwie Spielszenen hat. Ist schon einiges zusammengekommen. Ich kann es jetzt in Stunden, könnte ich es jetzt nicht bemessen. 20 Stunden Material?
Vielleicht. Ich kann es jetzt ad hoc auch nicht sagen. Aber da wir mit mehreren Kameras gedreht haben und man immer suchen muss, dass sie auch synchron sind, war es viel Material. Und wir haben 14 Tage daran wohl geschnitten. Das ist außerordentlich viel.
Okay, der Film ist jetzt aber fertig oder ist schon seit längerem fertig. Er ist auch schon in der Maus gelaufen. Und jetzt wird er hier im Festival im Wettbewerb gezeigt. Das Besondere beim Goldenen Spatzen ist ja, dass nicht irgendwelche erwachsenen Menschen darüber entscheiden, sondern Kinder, die eigentlichen Expertinnen und Experten, die entscheiden über die Gewinnerinnen und Gewinner. Warum glaubt ihr denn, könnte gerade euer Film Kinder besonders ansprechen? Oder Jugendliche und Kinder?
Ja, das, was wir jetzt so ein bisschen oder hier besprochen haben zu viert, einmal der Faktor Inklusion, weil es einfach wichtig ist, das zu zeigen, dass es Teil der Gesellschaft ist. Der Faktor Fußball, vielleicht wenn man es ganz, das kann man eigentlich als letztes nennen, aber weil WM ja ist, das ein Thema ist, was viele interessiert und viele vielleicht sagen, ich kann sehen, ich habe zwei Arme, zwei Beine, wie spielen es aber welche Fußball, die denen irgendein Teil davon vielleicht fehlt oder irgendein Sinn fehlt. Es ist was Neues, was Kinder noch nicht so kennen, also was, glaube ich, deswegen viel Interesse auf sich ziehen kann. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Punkte. Hast du noch einen?
Ja, wir haben auch ein paar Previews gemacht, die ich auch immer ganz gerne mache, dass ich den Leuten, Bekannten zeige, die aber mit dem Thema nichts zu tun haben. Und ich pflege immer zu sagen, seid bitte nicht zu nett zu mir, ja, aber seid auch nicht fies zu mir. Sagt offen eure Meinung, was ihr von dem Film haltet. Und dann kommen dann, hey, wir wissen denn überhaupt, wo das Tor ist, ne? Und das schnappe ich dann auf. Und das können wir dann auch in Text einarbeiten oder auch in den Film einarbeiten. Aber auch hinausläuft, wollte, dass die meisten da vorsitzen, vor diesem Rohschnitt eben halt, mit dem Kopf und sagen, Matthias, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist das allergrößte Kompliment für mich oder für uns auch, sage ich jetzt mal, ne, dass die Leute gar nicht wissen, was Blindenfuß überhaupt ist und wir was Neues erzählen können. Ne?
Jetzt ist so eine, natürlich eine Frage, die man einem Künstler oder einem Autor niemals stellen sollte, aber gab es eine Lieblingsszene in eurem Film, wo ihr sagen würdet, das ist meine geheimliche Lieblingsszene, auch wenn man sagen müsste, wenn man so als Ende so ein Produkt fertig hat, eigentlich mag man jede Szene, man mag das gesamte Produkt oder den gesamten Film am Ende, aber gibt es so eine Szene, wo ihr meintet, als ihr den Film fertig hattet, die ist jetzt wirklich, die ist drinnen gelandet, die mag ich am allerliebsten im ganzen Film.
Hast du eine? Also immer Kill Your Darlings sind ja eher welche noch rausgeflogen, die wir gerne hätten drin lassen wollen.
Hast du denn eine?
Sonst überlege ich nochmal kurz.
Ja, also jetzt nicht jetzt so ganz extrem, aber sehr schön fand ich, wie der Spieler von Marburg, der Ali, wie die wilde Wutz übers Spielfeld gerannt ist und unglaublich mit den Händen nach vorne und seinen Weg gefunden hat und nur durch ein Foulspiel eines St. Pauli-Spielers gestoppt werden konnte und daraufhin gab es einen Freistoß. Es war eine unglaubliche Körperbeherrschung.
Das ist auch so ein Moment gewesen, wo ich mir dachte, wenn man selber mal aus irgendwelchen Gründen gerade nichts sieht und irgendwo langläuft, man tastet sich, ne? Man läuft ganz langsam, man hat andauernd Angst, irgendwo drüber zu stolpern. Und allein die Vorstellung, sich so schnell über ein Feld zu bewegen, wo ja auch andere Menschen, oder also in dem Fall dann Hindernisse, soll nicht falsch verstanden werden, aber auch sind, da dachte ich auch, auf jeden Fall krass, das zu sehen. Der Film wurde ja jetzt auch schon im Rahmen des Festivals gezeigt, am Dienstag, also gestern in Gera, heute Nachmittag auch hier in Erfurt. Und das heißt, auch das Publikum hat direkt darauf reagieren können. Wart ihr dabei bei den Vorführungen? Und wenn ja, wie waren da so die Rückmeldungen aus dem Publikum?
Das, was wir auch eben schon gesagt haben. Also viele, die sagen, das kannten wir gar nicht, die dann erstmal nochmal so, ich sag mal, ein paar Regelrückfragen vielleicht gestellt haben. Es kam eben aber auch eine Frage, ist das denn auch für Kinder möglich? Also vielleicht hat jemand im Bekanntenkreis oder so und sagt, die Person, das Kind möchte gerne vielleicht auch mal Fußball spielen, aber hat bisher kein Angebot gefunden. Und dann halt oft natürlich, gut, diese Vater-Sohn-Thematik ist jetzt nicht in nichts Inhaltliches, aber die kam natürlich auch.
Die wurde aber auch von den Kindern natürlich gestellt.
Nee, von den Kindern weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall kam sie auf, ja. Ja, dann haben wir die Bälle auch rumgegeben oder die Dunkelbrillen, die Spieler auch anhaben, was natürlich dann immer das nochmal erlebbarer und haptischer macht.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen oder spekulativ in die Zukunft. Wenn ihr nochmal einen Auftrag von der Maus bekommen würdet oder ein Angebot der Maus machen würdet, der Sendung mit der Maus, welches Thema, was jetzt nicht so allgemein oder allgemein bekanntes Thema ist, würdet ihr gerne, wenn ihr es euch aussuchen könntet, der Maus, der Sendung mit der Maus als Thema Lieblingsthema mal vorschlagen?
Das können wir ja nicht verraten jetzt.
Mist, die
es sind ganz viele in der Pipeline. Du kannst ja sagen, welchen du jetzt gerade arbeitest. Das darfst du vielleicht sagen.
Ja, es liegt ein bisschen daran, dass der Redakteur Pascal Dombrowitsch, das war auch übrigens unser gemeinsamer erster Film, er hat mich also übernommen in der Maus, also ein neuer Redakteur, und das war unser erster Film. Wir mussten uns auch erstmal ein bisschen aneinander rantasten und wir haben noch ein paar Filme in der Pipeline an Thematas. Philipp hatte die Idee, einen Film zu machen wie eine Prothese funktioniert, die auch sehr spannend ist. Das ist auch alles noch nicht aus der Welt. Da muss man einfach mal schauen, wie sich die Zukunft eben halt entwickelt. Es ist auch immer eine Sache der Auftragslage, ne, die man hat. Eben.
Aber wir werden natürlich alle in Zukunft weiter fleißig die Maus schauen und sicherlich über den ein oder anderen Beitrag von euch noch stolpern. Im Gespräch waren Matthias Wegmann und Philipp Wegmann. Die haben den Beitrag Blindenfußball gedreht, der ist schon in der Sendung mit der Maus gelaufen und läuft jetzt hier eben auch im Festival Goldener Spatz im Wettbewerb Non-Fiktional. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes Festival, viel Erfolg und einen schönen Nachmittag. Was macht ihr jetzt noch?
Wir sind heute Abend noch bei einer Veranstaltung über Kinderschutz und Intimität und dann ist noch so ein Treffen, glaube ich, aller Filmschaffenden und dann wird morgen der Film nochmal gezeigt. Morgen kommt auch einer der Fußballer vorbei, also wenn das jetzt jemand hören sollte, der Tim ist morgen mit dabei, gerne in den Kinosaal oder in das Programm Großes Wagen, heißt dieser Abschnitt, einmal vorbeikommen, dann kann man Tim persönlich auch mal eine Frage stellen und dann haben wir, glaube ich, noch eine Veranstaltung und dann ist am Freitag ja die Preisverleihung, also wir nehmen alles mit, wir sind die ganze Woche da.
So muss es sein. Dann wünschen wir euch noch ein schönes Festival. Vielen Dank.
Danke euch
für das tolle Interview.
Gerne.
Danke.
gibt ja auch immer so kleine Fangirl- und Fanboy-Momente hier. Ich erinnere wieder an Willi Wills Wissen, wie Dresis Augen geleuchtet haben, als sie hier auf einmal am Tisch stand. Und wir haben jetzt hier ganz tollen Merch bekommen von der Sendung mit der Maus. Finde ich geil, finde ich toll.
So. Das
wir werden es gleich mal ausprobieren an ja. dir, Donata. Genau. Ihr habt es mitbekommen, eine neue Stimme ist hier im Programm von Radio Frei zu hören, beziehungsweise in der Sondersendung zum goldenen Spatzen fliegender Wechsel findet hier statt. Denn eine Stunde ist schon wieder rum. Asmus, wir haben unsere Sendezeit ist vorüber.
Ja, also, das ging wirklich rasend schnell vorbei. Wir haben über die Filme gesprochen. Dann muss man immer wieder wiederholen. Wir haben von zwei Empfehlungen gehabt. Cotton Queen, der läuft, glaube ich, noch morgen im Programm. Und Ninjas, für diejenigen,